Gnade sei mit euch und Friede von unserem Vater. Amen. Als Lesung, Text, Predigt für den heutigen Sonntag hören und schauen wir miteinander auf 1. Mose 8, die Verse 1 bis 12. Es ist schon mitten in der Zeit der Sintflut, als es kräftig geregnet hat. Und der Vers vorher lesen wir, und die Wasser schwollen an auf der Erde 150 Tage lang. Und dann geht's weiter, und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Viehs, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sanken die Wasser. Und es schlossen sich die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels, und der Regen vom Himmel her wurde zurückgehalten. Und die Wasser verliefen sich von der Erde, allmählich zurückgehend, und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat des ersten des Monats wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Und es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. Und er flog aus hin und her, bis das Wasser von der Erde vertrocknet war. Und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob die Wasser weniger geworden seien auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück. Denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Da streckte er seine Hand aus, nahm sie und holte sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch 7 weitere Tage. Dann ließ er die Taube noch einmal aus der Arche, und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück, und siehe, ein frisches Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass die Wasser auf der Erde weniger geworden waren. Und er wartete noch weitere 7 Tage und ließ die Taube hinaus, da kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Text und Thema unseres heutigen Gottesdienstes passen sehr gut zwischen den vergangenen und den kommenden Sonntag. Es geht um Gottes zuverlässiges Wort und das Thema der heutigen Predigt darum, Gottes machtvolle Taten zu erfahren. Letzten Sonntag hatten wir gehört, warum die Bibel absolut zuverlässig ist. Weil Gott selbst dieses Wort offenbart hat. Wir erinnern uns an das Zeugnis des Petrus, der verweist, dass er mit Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Selber die Stimme Gottes gehört, selber Augenzeuge dieser Ereignisse war. Nächsten Sonntag werden wir beim Thema Evolution oder Schöpfung sehen, dass Gottes Wort sich auch im Licht wissenschaftlicher Betrachtung als zuverlässig erweist. Kritiker wenden hier oft ein, ihr wollt die Zuverlässigkeit der Bibel mit der Vernunft begründen. Nein, das wollen wir nicht, hat die Bibel gar nicht nötig. Damit wäre außerdem das Pferd am falschen Ende aufgezäumt. Ich weiß nicht, wie fit eure Gehirnwindungen am frühen Sonntagmorgen schon sind. Warum wär's Pferd am falschen Ende aufgezäumt, wenn wir die Bibel mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaft bezeugen und bestätigen wollten? Es muss ja immer das weniger Zuverlässige mit dem Sicheren begründet werden. Wenn wir also wissenschaftliche Erkenntnis und Bibel zusammen betrachten, dann braucht immer die wissenschaftliche Erkenntnis die Bestätigung durch die Bibel und nicht umgekehrt. Ist ganz wichtig, dass wir uns da auch gar nicht in die Defensive drängen lassen. Wir haben Gottes offenbartes Wort, und Gottes offenbartes Wort ist der Wissenschaft immer voraus, nicht hinterher. Umgekehrt ist der Fall, die Wissenschaft kommt mit ihrer Erkenntnis der Aussage der Bibel hinterher. Wir werden es heute sehen, wir werden es nächstes Mal sehen. Wenn wir, ja, wissenschaftliche Erkenntnis von heute kann eben schon der wissenschaftliche Irrtum von morgen sein. Es irrt der Mensch, solange er strebt, formulierte Goethe schon in seinem berühmten Faust. Aber Gott irrt nie. Wenn die Bibel also Gottes zuverlässiges Wort ist, dann dürfen wir davon ausgehen, dass die Wissenschaft, je weiter sie voranschreitet, zur selben Erkenntnis kommt, die uns in der Bibel schon seit Jahrtausenden offenbart ist. Und genauso ist es übrigens auch. So hat die Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten erkannt, was uns die Bibel schon lange sagt. Die heutige Gestalt der Erde bestand nicht immer. Es gab grundstürzende Ereignisse. Von einem haben wir gerade gelesen, die Sintflut. Die Bibel erwähnt aber noch ein weiteres Ereignis, das das Gesicht der Erde dramatisch verändert hat. Weiß einer was? Ist nur ein Halbsatz. Ich habe auch viele Jahre darüber hinweg gelesen. In Mose 10, 25 lesen wir, und dem Eber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Das heißt zu Deutsch Teilung, Spaltung. Jetzt kommt der Halbsatz. Denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Ist interessant. Das ist Jahrhunderte nach der Sintflut. Das heißt, die Bibel sagt uns, durch die Sintflut wurde noch nicht die Erde zerteilt, sondern erst mehrere hundert Jahre später. Und noch interessanter, die Bibel weiß also schon seit Jahrtausenden, dass die Erde ursprünglich nur einen Kontinent besaß. Das steckt, diese Information steckt in diesem schlichten Halbsätzchen mit drin. Die moderne Wissenschaft hat das erst vor 100 Jahren entdeckt. Der deutsche Geowissenschaftler Alfred Wegener hat diese Idee 1912, also ziemlich genau 100 Jahre ist es her, erstmals veröffentlicht. So ähnlich soll Pangäa, der Urkontinent, ausgesehen haben. Vor ungefähr 150 bis 300 Millionen Jahren, sagt die Wissenschaft heute noch. Halten wir aber als erstes mal fest, was für ein Zeugnis für die Zuverlässigkeit der Bibel. Dass die Bibel schon seit mindestens 3500 Jahren weiß, was die moderne Wissenschaft erst vor 100 Jahren erkannt hat. Es geht nur, weil sie Gottes offenbartes Wort ist. Woher hätten die Menschen vor 3500 Jahren sonst wissen sollen, dass die fünf Kontinente samt Australien mal eins waren? Deshalb, liebe Geschwister, wenn die Wissenschaft meint, irgendetwas erkannt zu haben, was in der Bibel anders steht, dann können wir ganz gelassen bleiben. Früher oder später wird sich immer herausstellen, dass die Wissenschaft in einem solchen Fall geirrt hat. Zum Beispiel im Blick auf die hohen Altersangaben. Nein, der Urkontinent Pangäa brach nicht vor 150 Millionen Jahren auseinander. Er brach auseinander zur Zeit des Peleg, sagt uns die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Wir haben nicht mehr Platz gehabt, um es einigermaßen darzustellen. Da haben wir die Zeittafel nach der Bibel. Ganz rechts, heute 2014. Jahr 0, Geburt Christi etwa. Ungefähr 2000 vor Christus Abraham, Peleg, Zerteilung der Erde, ungefähr 2500 bis 3200 vor Christus die Flut und ganz links von euch aus gesehen, vor circa 4000 bis 5500 vor Christus die Erschaffung Adams. Vielleicht fragt ihr euch, warum sind da so große Zeitspannen von mir angegeben? Da will ich euch nicht lange quälen damit. Es gibt drei verschiedene wesentliche Urtexte, die Septuaginta, Samaritischen Pentateuch, den hebräischen Text, und die weichen in den Zahlenangaben, sonst ganz gering, aber in den Zahlenangaben für die Urzeit, um entsprechende Dinge ab. Wir werden aber sehen, wie interessant diese Zeittafel ist, auch im Licht der modernen Wissenschaft. Also die Bibel sagt, einige hundert Jahre nach der Flut, ungefähr vor 4500 Jahren brach der Urkontinent Pangäa auseinander. Diese Zeit bestätigt die moderne Wissenschaft auf eine andere Weise. Nämlich, das müsst ihr euch auch nicht merken, den Begriff, nur für die, die es interessiert, durch die Untersuchung der Mitochondrien-DNA. Wahrscheinlich habt ihr den Begriff nie gehört, könnt ihr auch wieder vergessen. Ist die weibliche DNA, die von Mutter zu Tochter weitervererbt wird. Das ist offensichtlich bei der männlichen nicht so der Fall. Anhand dieser Besonderheit, dass hier sehr zuverlässig die weibliche DNA weitervererbt wird,
kann anhand der Ähnlichkeit man feststellen, ob verschiedene Frauen auf der Welt miteinander verwandt sind. Ob in Australien, in der Eichenau, in Südamerika und wo auch immer, wird noch ganz neue Dinge im Blick auf die Ahnenforschung ermöglichen, diese Erkenntnis. Jetzt hat also die Wissenschaft versucht festzustellen, ob verschiedene Frauen auf der Welt miteinander verwandt sind. Und da hatte die Wissenschaft vor nicht vielen Jahren ihr erstes großes Aha-Erlebnis. Was meint ihr, welche Frauen auf der Erde sind miteinander verwandt? Ihr wisst's. Alle. Die Bibel sagt uns das auch schon seit 3500 Jahren. Alle Frauen sind miteinander verwandt. Und in der Tat, ich weiß noch, wie ich es gelesen habe, ich habe mich riesig gefreut in der Zeitung, Riesenüberschrift, alle stammen von Eva ab. Neue wissenschaftliche Erkenntnis. Ich sag doch, die Wissenschaft kommt der Bibel hinterher, wenn sie ernsthafte, ehrliche Wissenschaft ist. Jetzt ist die Wissenschaft also auch drauf gekommen. Eigentlich erstaunlich, gell? Die Negerfrauen, die australischen Ureingeborenen, die Südamerikaner, die Eichenauer, alle, so verschieden sie aussehen, die Pygmäen in Afrika, kleine, große, alle stammen von einer einzigen Urmutter ab. Stellt die Wissenschaft heute eindeutig fest. Es ist interessant, da hat die Wissenschaft nicht aufgehört. Jetzt wollten sie wissen, vor wie vielen Jahren lebte denn die Eva, die gemeinsame Urmutter? Wie viele Generationen liegen dazwischen? Wie viele Generationen trennen die verschiedenen Frauen auf der Erde von ihrer gemeinsamen Urmutter? Und zunächst kamen sie auf 130.000 Jahre. Das wäre mit der Evolutionslehre so gerade noch in Einklang zu bringen gewesen. 1997, also erst vor gut 15 Jahren, wurden diese Ergebnisse oder diese Berechnungen anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse über Vererbung und so weiter noch einmal überprüft. Und jetzt kam die Wissenschaft auf ein ganz anderes Ergebnis. Eva, die gemeinsame Urmutter aller Menschen, lebte vor 6500 Jahren. Und jetzt guckt er davor auf die Zeittafel und dann zählt er 2014 und 4500 bis 5.500 zusammen und dann habt ihr 6.000 bis 7.500 Jahre. Und dann sehen wir, was die moderne Wissenschaft vor 15 Jahren festgestellt hat, stimmt exakt mit dem überein, was uns die Bibel seit 3.500 Jahren sagt. Ich habe das neulich irgendwo gelesen, kam wohl irgendwo mal in der Presse, aber unsere Medien gehen dann wieder zur Tagesordnung über. Sie bringen es pflichtgemäß irgendwo in eine Randnotiz, wurde veröffentlicht in einer ganz angesehenen, weltweit angesehenen naturwissenschaftlichen Zeitschrift. Stimmt. Hab's erst gar nicht glauben wollen, hab nochmal nachgeguckt. Stimmt. 6500 Jahre. Zwei große Katastrophen haben also das Bild der Erde geprägt. In wenigen Jahren oder Jahrzehnten, so wie wir es heute kennen. Das erste war die Sintflut vor etwa 5000 Jahren, das zweite die Zerteilung des Urkontinents einige hundert Jahre später. Heute scheint den meisten Menschen der Gedanke an eine weltweite Sintflut absurd. Auch da ist interessant, dabei ging die Wissenschaft bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, also bis vor knapp 200 Jahren, ganz selbstverständlich davon aus, dass es eine Sintflut gegeben hat und diese unsere heutige Gestalt der Erdoberfläche wesentlich geformt hat. Es ist einfach auch wichtig für unsere Jüngeren. Also bis vor 200 Jahren war das noch wissenschaftlich anerkannt. Dann aber, nein, ich muss noch dazu sagen, ein englischer Wissenschaftler, William Buckland, hat noch in einem naturwissenschaftlichen Werk von 1823, also nicht mal 200 Jahre her, die Ablagerungen der Erde unterschieden zwischen denen, die vor der Flut entstanden sind und denen nach der Flut. Also war die Flut das Datierungsereignis, ganz biblisch korrekt. Und dann kam die Evolutionslehre. Und für die brauchte man unendlich lange Zeiträume, denn eine zufällige Höherentwicklung der Arten, das ist dann das Thema des nächsten Sonntags, wurde noch nie beobachtet und ist wissenschaftlich ausgeschlossen. Damit man aber das eigentlich Undenkbare doch irgendwie versucht, möglich zu machen, braucht man so lange Zeiträume, dass man sagt, ja, eigentlich geht's nicht. Aber über viele hundert Millionen Jahren geht's dann irgendwie doch. Jetzt konnte man aber die biblischen Zeitangaben von ein paar tausend Jahren nicht mehr gebrauchen. Die hatten ausgedient und mit ihnen auch die Sintflut. Denn jetzt wollte man nicht mehr wahrhaben, dass durch eine ein oder zwei große Katastrophen die Erde ihre heutige Gestalt gewonnen hat, sondern jetzt hat man Jahrmillionen Ablagerungsschichten entwickelt und zusammenfantasiert. Da kamen dann auch die Eiszeiten. Fast alles, was heute den Eiszeiten zugeschrieben wird an Landschaftsformation, war bis vor 200 Jahren der Sintflut zugeschrieben. Durfte auch meistens richtiger sein. Ich habe das einleitend nur kurz vor Augen gestellt, je mehr die Wissenschaft ehrlich forscht, umso mehr kommt sie zur gleichen Erkenntnis wie die Bibel. Wir wissen aber auch ohne Wissenschaft, dass die Bibel Gottes zuverlässiges Wort ist und vertrauen ihr deshalb von ganzem Herzen. Kommen wir damit zum biblischen Bericht von der Sintflut. Nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies waren die Menschen immer böser geworden. Mir ist einfach auch wichtig, lasst mich das nochmal sagen, dieser Vorspann. Es ist Vorgeschichte, Urzeit vor uns so unendlich weit weg. Aber wenn wir diese ganzen ernsten Dinge miteinander betrachten, ist mir wichtig zu sehen, das ist gar nicht so lange weg. Und es ist absolut zuverlässig und für unsere heutige Zeit ungeheuer wichtig. Zumal wir in der Lesung auch gehört haben, wir leben in den Tagen wie zu Zeiten Noahs. Es war also ganz schlimm geworden mit den Menschen, so schlimm, dass wir in 1. Mose 6, Vers 6 lesen, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Nun kann den Herrn nicht wirklich etwas reuen, das sagt die Bibel eindeutig. Es ist eine menschliche Redewendung, die zum Ausdruck bringen soll, wie zornig Gott war über die Bosheit der Menschen. Und zu welch harten Maßnahmen er greifen wollte, um die Menschen für diese Bosheit und ihre Sünden zu bestrafen. In seinem Zorn über die Sünde beschließt Gott, das ist wieder menschliche Redewendung, damit wir den Ernst verstehen, zunächst sagt er, ich mache alles wieder kaputt. Ich vernichte alle Menschen, alle Tiere. Und dann fällt sein Blick auf Noah. Denn des Herrn Augen durchschauen alle Lande, um denen beizustehen, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Und Noah war ein solcher Mann. In jenen Tagen sogar der Einzige. Nur ein Mensch. Auf der ganzen weiten Welt, der an Gott glaubt und so lebt, wie es Gott gefällt. Nur einer. Und damit dieser eine überlebt und seine Familie, gibt Gott ihm den Befehl, die Arche zu bauen. In ihr soll nicht nur er überleben, sondern auch all die Tiere, die eine weltweite Flut draußen nicht überleben würden. Einer erfährt das Wunder der Bewahrung. Einer erfährt Gottes machtvolle Tat. Warum gerade er? Weil Gott in sein machtvolles Geschehen solche Menschen einbezieht, die hören, die glauben und gehorsam handeln. Genau das tut Noah und das sind unsere drei wichtigen Punkte. Hören, glauben, handeln. Noah hört, ist der erste Punkt. Noah hat die Ohren gespitzt, er hat die Antennen ausgefahren und ist bereit zu hören, was Gott sagt. Bei der Masse war es damals anders. Und heute ist es leider auch so. Die meisten Menschen hören nicht. Die meisten leben wie zu Zeiten Noah. Sie essen, sie trinken, sie heiraten, lassen sich heiraten. Weiter reicht ihr Lebenshorizont nicht. Verlieren sich ganz und gar in der Diesseitigkeit dieses Lebens und leben, als gäbe es keinen Gott. Als gäbe es nichts nach dem Tod. Sie haben keine Augen und keine Ohren für ihren Schöpfer. Noah aber hört. Das ist die erste Voraussetzung für ein gesegnetes, von Gott bewahrtes Leben, dass der Mensch hört. Dann braucht es aber noch ein zweites. Ich kann nachts den Feuermelder hören, und trotzdem im Bett liegen bleiben, weil es da so warm und bequem ist. Oder ich glaube dem Feuermelder, stehe auf und lösche den Brand. Noah glaubt, das ist das Zweite. Als Gott redet, da erfindet Noah nicht 1000 Ausflüchte. Wie leicht hätte er sagen können, ist doch alles Unsinn. Das kann doch niemals Gottes Wille sein. Der liebe Gott kann doch nicht einfach alle Menschen umkommen lassen. Das wäre ja nicht nur hart, das wäre ja brutal und grausam. So kann Gott nicht sein. So reden heute viele Menschen. Die wissen besser, wie Gott ist, als Gott selber. Sogar evangelische Bischöfe leugnen mit diesem Argument das Zentrum des christlichen Glaubens, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Sie sagen, so kann Gott nicht sein, so blutrünstig, dass er seinen eigenen Sohn kreuzigen lässt. Wissen besser, wie Gott ist, als Gott selbst. Und glauben nicht, die Menschen zur Zeit Noahs konnten auch hören. Sie sehen Noah beim Bau der Arche. Gewiss haben sie gefragt, was treibst du da eigentlich? Tickst du doch ganz richtig? Was willst du da mit diesem Riesenfrachter? Noah hat es ihnen bestimmt erklärt. Sie hören also die Botschaft vom drohenden Gericht Gottes. Aber sie glauben nicht. Und liebe Geschwister, deshalb hat dieser Abschnitt eine ganz hohe Aktualität. Wir sind wie in den Tagen Gottes ganz nah an den drohenden Gerichten Gottes. Ich sage es immer wieder, Gottes Gerichte vollziehen sich bereits. Wir müssen nicht darauf warten. Der Abfall unserer Kirchen und Gemeinden, der hunderttausendfache und millionenfache Mord am ungeborenen Leben, neulich das Thema gelebter, praktizierter Homosexualität und so weiter. Ich sage auch AIDS sind bereits Zornesgerichte Gottes über eine Welt, über eine Menschheit, die sich von ihm abgewandt hat. Wir leben bereits in den Endzeitgerichten. Sie haben noch nicht ihre äußersten dramatischen Formen angenommen. Aber das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit unweigerlicher Sicherheit geschehen. Da bin ich überzeugt. So hatten auch die Menschen damals die Botschaft von Noah. Das Schiff baue ich, weil Gottes Zorngericht kommt. Aber sie lachen ihn aus. Noah aber hört und glaubt. Er stellt seine Meinung nicht höher als das, was Gott sagt. Noah glaubt. Er sieht die Verderbnis der Menschen. Das drohende Gericht Gottes ist für ihn kein leeres Gerede. Er weiß, was Gott sagt. Das geschieht. Und das führt zum Dritten. Noah handelt. Noah tut, was Gott ihm sagt. Auch das ist für uns ganz wichtig. Gottes gewaltiges Wunder der Bewahrung bricht nicht wie ein unaufhaltsames Naturereignis über Noah herein. Das gilt für uns genauso, gilt auch für unsere Gemeinde. Dass wir Gottes Wunder erfahren in unserem Leben, in unserer Gemeinde, seine Bestätigung, seine Hilfe, sein Durchtragen, das kommt nicht unaufhaltsam sowieso. Das kommt in der Abhängigkeit davon, ob wir hören, glauben und gehorsam sind. In diesem Vertrauen auf Gott leben und beten. Noah hätte auch sagen können, Herr, diese Aufgabe ist mir viel zu groß. Such dir einen anderen, der Zeit hat. Ich muss eine Familie ernähren. Ich kann noch nicht den Großteil des Jahres mit dem Bau eines Schiffes verbringen. Ich muss Äcker bestellen. Ich muss mein Vieh hüten. Ich muss Häuser für meine Kinder und Enkel bauen. Wo soll ich die Zeit für die Arche hernehmen? Und wie sollen schließlich all die Tiere da reinkommen? Soll ich pfeifen und die kommen? All diese Gedanken hätten durchaus nahegelegen. Versuchen wir uns in die Situation des Noah zu versetzen und halten wir uns immer bei den biblischen Berichten vor Augen. Am Anfang wussten die nicht, wie es ausgeht. Wir wissen es ja schon. Wir sagen, klar hätten wir gebaut, die Flut kam ja. Aber der Noah, der konnte nur glauben. Noah glaubt und handelt. Wenn wir Gottes Wort hören und glauben, dann gibt es nur eins, handeln, gehorchen. Wer Gott vertraut und gehorcht, der wird die großen Taten Gottes in seinem Leben erfahren. Gewiss ist der Weg dahin auch mit viel äußerer Not und Anfechtung gepflastert. Die Güte Gottes nimmt uns nicht aus dem Älterwerden heraus mit all seinen Gebrechen. Sie bewahrt uns nicht davor, liebe Menschen loslassen zu müssen. Sie führt uns auch nicht unberührt durch diese Welt des Unglaubens. Den Spott der Leute werden auch wir immer wieder ertragen müssen, genauso wie Noah. Stellen wir es uns mal ganz bildlich vor, der hatte nicht nur eine ganze Weile zu arbeiten, bis er all die Bäume gefällt, die Balken behauen und zugesägt, an die Baustelle geschafft, das Öl zum Verpichen des Schiffes innen und außen. Aber die Situation an sich, wahrscheinlich irgendwo im Landesinneren, wo der Noah lebte, seine Äcker bestellte, sein Vieh weidete, da baut er mitten im trockenen Land ein Riesenschiff. Heute würde er in der Presse kommen, das Fernsehen würde berichten. Busse mit Schaulustigen aus aller Welt würden dahin pilgern, um das Werk dieses Irren zu betrachten. Für unsere Jungen, was meint er, wie viele Klicks ein Video über ihn auf YouTube kriegen würde? Das wäre der Renner im Internet. Und ich vermute, während Noah an seiner Arche gebaut hat, auch gläubige Männer, sagt uns die Bibel, bei Mose ganz deutlich, bei Abraham, auch solche gläubigen Männer, Glaubenshelden, sind ja vor Anfechtungen nicht gefeit. Als Noah da Woche um Woche, Monat um Monat gesägt, gezimmert, geschreinert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch manchmal durch den Kopf des Noah ging, was mache ich da eigentlich? Tick ich noch ganz richtig? Und wenn alles doch nur Einbildung war, das Reden Gottes, oder Gott überlegt sich's nochmal anders, dann bin ich blamiert bis auf die Knochen, kann ich nur noch auswandern, bringt gar nicht viel. Gab ja nur einen Kontinent, wohin? Nach Amerika ging nicht. War noch alles beieinander. Aber Noah baut. Noah baut das mit Abstand größte Schiff, das es bis in die Neuzeit gegeben hat. So ungefähr hat es ausgesehen, ein Modell, das der Franzose Navarra gebaut hat. Es war ungefähr 135 Meter lang, 22,5 Meter breit und 15 Meter hoch, 12,5 bis 15. Innen und außen zum Abdichten mit Pech verschmiert. Drei Stockwerke hat es mit Kammern, in denen die Tiere untergebracht werden. Ein Riesenteil, also stellt euch das vor, 150 Meter lang. Erst die modernen Ozeanriesen kamen wieder an diese Größe ran und übertreffen es auch mittlerweile. So hat die Arche der Armenier George Hagopian gezeichnet. Er war 1908 mit seinem Onkel auf dem Ararat und hat die Arche dort offensichtlich selber gesehen, ist nach eigenen Angaben auf ihr herumgeklettert und hat später dieses und ähnliche Bilder gemalt. Für die unglaubliche Geschichte der Flut und auch der Arche auf dem Ararat gibt es zahllose Berichte seit mehr als 2000 Jahren. Gottes Gericht und Bewahrung sind Tatsachen. Es gibt wohl mindestens 270 Flutberichte, praktisch überall auf der Erde. Das Wissen um eine weltweite Flut gehört zum Gemeinwissen der Menschheit. Und bereits seit 300 vor Christus wird uns von verschiedenen Geschichtsschreibern berichtet, dass auf dem Berg Ararat ein riesiges Schiff liegt. Ist interessant. Also schon 100 Jahre, mehrere hundert Jahre vor Jesus wussten weltliche Geschichtsschreiber, dass auf dem Ararat ein riesiges Schiffswrack ruht. 1955 brachte der Franzose Fernand Navarra vom Ararat drei verpichte und von Menschen bearbeitete Holzstücke mit. Er ist einer der bekanntesten, waren aber, die anderen zähle ich euch alle nicht auf, damit will ich euch heute Morgen nicht belasten. Es gibt Dutzende Untersuchungen, Zeugnisse, Bestätigungen. Und jetzt wieder interessant, unsere Zeittafel, das Forstwissenschaftliche Institut in Paris schätzte diese Holzbalken auf ein Alter von 5000 Jahren. Das entspricht genau dem Datum der Bibel für die Sintflut. Er hatte sie in einer Höhe von 4.300 Metern gefunden. Das ist ein Satellitenbild vom Ararat. Man geht davon aus, dass das Schiff ganz da oben, wo das ewige Eis liegt und Schnee, links oder rechts, wahrscheinlich oben an dieser Schlucht, die im 19. Jahrhundert durch ein gewaltiges Erdbeben entstand, da oben liegt. Noch andere interessante Aspekte, dass auch der Gipfel des Ararat früher unter Wasser war, ist ebenfalls außer Zweifel. Auf etwa 4.300 Meter wurden Salzkristalle entdeckt, die sich nur in dieser Form unter Wasser bilden können. Und, hatte ich neulich im Seniorennachmittag schon so ein Bild gezeigt, es gibt dort oben Kissenlava. Das ist eine besondere Form von Lavaform, die nur entstehen kann, wenn die Lava unter Wasser austritt. Ebenfalls ganz oben in der Gipfelregion des Ararat. Die Wissenschaft weiß auch von Massenaussterben der Tier- und Pflanzenwelt. Allerdings zerlegt sie diese Tatsachen, die uns die Bibel berichtet, auf viele Millionen und Milliarden Jahre und zergliedert sie über mehrere 8 bis 10 oder noch mehr Katastrophen, von denen uns die Bibel eben sagt, es waren eine oder zwei. Interessant, gell? Nur von der Sintflut, sie hat die Fakten. Sie hat die Fakten und sieht, dass es stimmt, genau was die Bibel sagt. Aber von der Sintflut will sie nichts wissen, denn von der berichtet ja die Bibel. Aber liebe Geschwister, deshalb habe ich gesagt, ehrliche Wissenschaft. Das, was da zum Teil getrieben wird, hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist pure Bockbeinigkeit und Gottlosigkeit. Da werden wir am nächsten Sonntag auch nochmal drauf kommen, wie hier auch. Vieles, was die Wissenschaft über Evolution sagt, weiß sie, sagt sie, obwohl sie ganz genau weiß, dass es nicht stimmt. Die weltweite Flut ist ein in jeder erdenklichen Hinsicht hervorragend bezeugtes Ereignis. Ich will es aber bei diesen Einzelheiten belassen. Gott ist ein großer und mächtiger Gott. Und er hat die Spuren seines Handels auf dieser Erde hinterlassen. Unser Thema ist ja Gottes machtvolle Taten erfahren. Und die Sintflut war in doppelter Weise ein machtvolles, unglaublich machtvolles Ereignis. Und die Bibel hat einen eigenen Namen für diesen machtvollen Gott, El Shaddai. Der Wundertäter, eigentlich wörtlich ganz breit übersetzt der Gewalttäter. Zog noch ein bisschen zusammen, gell? Gewalttäter. Das hat bei uns eher einen negativen Begriff. Und tatsächlich beinhaltet der hebräische Begriff auch diese Bedeutung. Und die trifft auch auf Gott zu. Denn Gott tut den Menschen nicht nur Gutes. Er ist nicht nur ein gewaltiger Wohltäter, er ist auch ein gewaltiger Richter und Zerstörer. Es ist wichtig, dass wir die Gewalttaten des heiligen Gottes in dieser ganzen Bandbreite sehen. Wir hatten es neulich erst. Es gibt heute gute Prediger, die predigen anschaulich, einladend, freundlich von der Liebe Gottes. Aber sie predigen nur von der Liebe Gottes. Und es ist die halbe Wahrheit. Und die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Die Bibel berichtet uns von den Gewalttaten Gottes in beide Richtungen. Er baut nicht nur auf, er reißt auch nieder. Mitten aber, und das ist die Hauptbotschaft, die wir heute mit nach Hause nehmen, mitten aber selbst in der gewaltigsten Zerstörung erweist Gott seine noch gewaltigere Kraft der Bewahrung. Da haben ja schon viele drüber gerätselt, wie kann das zugegangen sein mit der Arche? Wie kamen all die Tiere da rein? Gott hat gerufen und die kamen innerhalb von 7 Tagen ganz brav. Unvorstellbares Wunder. Hättet euch vorgestellt, der Noah hätte die alle versuchen müssen, mit Lasso, Betäubungsgewehr und sonst irgendwas einzufangen. Der wäre nie fertig geworden. Aber sie kamen. Gott tut Wunder. Und dann kommen die nächsten Fragen, ja, wie haben die da drin überlebt? Was brauchten die zu fressen? Was oben reingeht, kommt hinten wieder raus. Wir können es nur so erklären, dass Gott ein Wunder getan hat, dass er sie in eine Art Winterruhe mit reduziertem Stoffwechsel, auch vom Äußeren, sonst bei dem ganzen Chaos der Flut, Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gebrülle und Geblöke gewesen wäre, wenn die nicht von Gott selber zur Ruhe gebracht worden wären. Die Elefanten hätten die ganze Einrichtung zerdeppert. Das nächste Wunder. Und so überleben sie ziemlich genau ein Jahr und kommen dann wieder raus. Was für ein gewaltiges Wunder der Bewahrung Gottes. Und liebe Geschwister, geht's uns nicht oft in unserem Leben genauso. Auch uns als Gemeinde. Durch welche Notzeiten, durch welche Krisenzeiten, durch welches Chaos müssen wir immer wieder, wo es um uns rum blitzt und donnert und kracht und wir ziehen ängstlich das Genick ein, würden am liebsten die Bettdecke über die Ohren ziehen. Und mitten durch dieses Chaos hindurch führt uns Gott an seiner liebevollen Vaterhand hindurch und bewahrt uns bis auf diesen heutigen Tag. Und nicht nur bis heute, er bewahrt uns bis an den Tag, hatten wir letzten Sonntag, an dem er kommt. Damit wir an seiner Hand ganz gewiss das Ziel der Erlösung erreichen. Ganz gewiss. Noah hatte die Verheißung Gottes. Es kommt die Flut, aber ich werde dich in diesem Schiff durch die Flut bewahren. Auch wir haben die Verheißung. Noch eigentlich haben wir noch eine größere. Nicht nur ein Stall voller Tiere, nicht nur eine Familie mit 8 Menschen. Gott sagt uns, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht nur wir selbst sollen gerettet werden, sondern noch viele andere mit uns. Und liebe Geschwister, diese Verheißung, die gilt, bis der Herr wiederkommt. Wir sollen keine Arche bauen aus Holz, aber geistlich doch. Nicht umsonst, dachte ich bei der Vorbereitung, wir wissen es, viele christliche Werke haben sich den Namen Arche gegeben. Sie greifen geistlich auf dieses Ereignis zurück. So wie damals der Noah mit den Tieren überlebt hat, so sollen ja christliche Werke, christliche Gemeinden Rettungsarchen sein, in denen Menschen Heil und Leben finden. Auch unsere Gemeinde soll und darf, bis der Herr wiederkommt, ein solches Rettungswerk, eine solche Rettungsarche sein. Wir dürfen Zeugen der Liebe und der Größe Gottes sein, in unseren Familien, für unsere Freunde und Bekannte, Arbeitskollegen, überall, wo Gott uns hinstellt. Auch wir sind gerufen, am Rettungswerk Gottes mitzuwirken. Und wir dürfen beten, dass Gott unsere Gemeinde mit all ihren Veranstaltungen und all unseren Gebeten dazu gebraucht. Dass er durch uns ruft und sie kommen lässt. Nicht die Tiger und Bären, nicht die Wölfe und die Giftschlangen. Die brauchen wir in der Gemeinde nicht, weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne. Wohl aber Menschen, die eine Sehnsucht nach Heil und Ewigkeit im Herzen haben. Und dass solche kommen, dass sie das Wort hören und gerne annehmen und mit uns gerettet werden, das schenke Gott. Amen.